Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Lisa und das hier ist dein Podcast Pädagogik mit Herz. Der Podcast, der dich in deiner Tätigkeit als pädagogische Fachkraft begleitet. Die heutige Folge ist einer meiner Lieblingsfolgen, weil es um so ein wichtiges Thema geht: die Zusammenarbeit mit Familien. Und ich spreche mit Anja Kanzler über ihr neuestes Buch Einander vertrauen, statt Mauern zu bauen, über bedürfnisorientierte Zusammenarbeit mit Familien, über die Differenzierung von Wunsch und Bedürfnis und so, so vieles mehr. Es ist ein ganz wundervolles Gespräch geworden und ich hoffe so sehr, dass diese Folge ganz, ganz viele Menschen erreicht. Denn es kommt den Kindern zugute. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude mit diesem Gespräch mit Anja Kanzler. Los geht's!
Liebe Anja, ich begrüße dich sehr herzlich bei mir im Podcast Pädagogik mit Herz. Und ich merke, ich bin heute auch ein Stück aufgeregt, weil ich deine Expertise so sehr schätze. Ich habe das eingangs in unserem Vorgespräch schon kurz erwähnt. Du begleitest und deine Arbeit, die begleitet mich in der Arbeit mit den Kindern in meinem Alltag und deshalb ja, freut es mich umso mehr, dich heute begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Liebe Lisa, herzlichen Dank für diese Einladung und ja, ich freue mich immer wieder zu hören, wenn das, was ich so schreibe und sage, Menschen in der Praxis weiterhelfen kann.
Anja, ein neues Buch von dir ist erschienen, Einander vertrauen, statt Mauern zu bauen. Ich habe schon gelesen. Herzliche Gratulation zu dieser Arbeit. Wie kam es denn für dich zu diesem Buchprojekt? Und woher nimmst du die Kraft, da immer wieder so engagiert zu bleiben und die Kraft für diese Arbeit, für die Kinder, für die Elementarpädagogik?
Ja, wie kam es zu diesem Buchprojekt? Also das hat tatsächlich einen sehr, sehr langen Vorlauf, weil für diejenigen, die mich vielleicht nicht ganz so gut kennen, ich habe vor 30 Jahren tatsächlich selber in der Praxis gearbeitet, mit Kindern im Alter von 4 Monaten bis 12 Jahren. Und habe dadurch auch viel mit Familien zusammengearbeitet, auch aus den unterschiedlichsten Zusammenhängen, Hintergründen, sei es andere Kulturen, sei es, ich habe eine ganze Weile auch in einer sogenannten Brennpunkt-Kita gearbeitet, also wo auch das Thema häusliche Gewalt mit am Start war. Und ja, das hat mich als junge Fachkraft zum einen sehr herausgefordert und zum anderen aber auch sehr geprägt. Also ich denke, ich habe sehr, sehr viel Erfahrungen aus dieser Zeit mitgenommen, auch immer wieder im Dialog und in der Weiterentwicklung mit wundervollen KollegInnen, die sich mit mir gemeinsam auf den Weg gemacht haben, weil vor 30 Jahren sah Pädagogik de facto manchmal noch ein bisschen anders aus. Und es war halt irgendwie so toll zu sehen, wie wir Dinge auch einfach aufgebaut und für uns auch entwickelt haben und geguckt haben, was steht für uns so im Zentrum, das ist das Wohl der Kinder. Und ich habe damals halt auch viel von den Familien lernen dürfen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und das ist so das, was mich, seitdem ich jetzt als Weiterbildnerin arbeite, und auch als Autorin arbeite, immer wieder das, was mich begleitet. Also das heißt, vieles, von dem ich schreibe, hat auch was mit dem zu tun, was ich irgendwo selber erlebt habe, angereichert immer wieder durch die Kontakte in den Weiterbildungen mit den Fachkräften. Und auch, ich arbeite zum Beispiel als Elternberaterin in einer Kita, wo ich einmal im Monat bin. Und da bin ich auch noch ganz, ganz intensiv, ganz nah an den Eltern selber dran. Also, und an den Familien noch dran. Das heißt, also ich bekomme auch mit, was so, so aktuelle Thematiken vielleicht sind. Also, wo sich vielleicht auch nochmal Schwerpunkte in den Jahren verschoben haben. So. Auch vielleicht in der Zusammenarbeit. Und manchmal, wo ich dann merke, boah, Leute, die Themen sind immer noch die gleichen, das darf doch wohl nicht wahr sein. Also so, ne? Ich denke, manchmal geht es mir dann vielleicht nicht schnell genug in der Weiterentwicklung. So, und ich habe vor einigen Jahren angefangen, Seminare zu geben mit dem Titel Achtung vor Eltern. Und wirklich in der Doppeldeutigkeit des Wortes Achtung. Also zum einen in dem Respekt und der Annahme des Gegenübers und auch des verstehenden Zugangs, der mir ja in all meinen Publikationen immer wieder sehr wichtig ist. Und zum anderen halt, aber auch nochmal zu gucken, ja, und ich kann und darf mir trotzdem nicht alles bieten lassen. Also es gibt auch da Grenzen sicherlich. Und auch die gilt es, miteinander zu verhandeln und auch gut zu kommunizieren. Ja, also, und auch das ist ja das, was ich so aus meiner Arbeit mitgenommen habe. Also, das war auch als Leitung, kann man sich vorstellen, ich habe nicht immer die schönsten Situationen auf dem Tisch liegen gehabt, weil wenn die Familien zufrieden waren, sind sie zu meinen KollegInnen gegangen. Und wenn es dann brannte, dann hatte ich es auf dem Tisch und das. Da brauchte es manchmal auch viel Fingerspitzengefühl zwischen, okay, was steckt jetzt wirklich dahinter? Was ist Ihr Anliegen? Wo können wir Ihnen entgegenkommen? Und wo muss ich aber auch meine Mitarbeitenden als Leitung schützen? Also genauso. Und wo geht es dann? Und das dürfen wir überhaupt nicht aus den Augen verlieren. Auch um die Kinder letztendlich. Ne? Also das ist ja das, was in der Zusammenarbeit dann manchmal so auf einmal auf der Strecke bleibt. Wo man sich dann fragt, ja, und wo bleibt das Kind jetzt gerade? Ne? Wo ist das Bedürfnis und das Interesse des Kindes eigentlich jetzt gerade abgebildet? Und ich konnte mit Familien, egal wie schwierig es war, mich immer auf einen Punkt verständigen. Wir haben immer gesagt, ich glaube, wir haben ein gemeinsames Ziel und das ist das Wohl ihres Kindes. Und das war so, darüber war ganz viel dann möglich.
Du schreibst in deinem neuen Buch eben über die bedürfnisorientierte Zusammenarbeit mit Eltern und lädst auch ein zu einer Reflexion von diesem Wording Elternarbeit, Erziehungs- und Bildungspartnerschaft. Nimm uns da mit hinein, warum lohnt es sich, dahinter zu schauen?
Ganz einfach, weil, wie sagt man so schön, Begriffe formen Wirklichkeit und wir nutzen manchmal Wörter unreflektiert. Und ich sag mal so ganz traditionell wird ganz häufig von Elternarbeit gesprochen. Aber wenn man mal so hinguckt, was heißt das eigentlich? Also zum einen, wer sind eigentlich die Eltern? Ja. Und deswegen lade ich auch ein, eher von Familien zu sprechen, um auch abzubilden. Es ist nicht nur das klassische Vater-Mutter. Ne? So, also wir haben ganz viele verschiedene Familienformen und auch ganz unterschiedliche Bindungs- und Beziehungsformen in Familie, die für die Kinder wichtig und wertvoll sind und wo wir als Fachkräfte, glaube ich, auch noch mal viel mehr den Blick weiten müssen. So. Und dann Arbeit, ne? Okay, Eltern, Arbeit. Wer arbeitet da an wem? So. Und, oder wer arbeitet sich auch an wem ab? Also, ich denke, da steckt so viel drin. Und das wirklich auch mal im Team zu reflektieren und wirklich ein bisschen auseinanderzunehmen. Das andere ist, bei uns, ich weiß jetzt nicht, wie es in Österreich ist, in Deutschland ist es halt so, dass die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mittlerweile gesetzlich verankert ist. Und auch das nehme ich ja so ein bisschen auseinander zu sagen, okay, was heißt eigentlich Partnerschaft? Und eine Partnerschaft impliziert ja auch eine Gleichwürdigkeit, eine Gleichberechtigung und es setzt eigentlich auch voraus, dass beide Seiten gleichermaßen an etwas, also zusammenarbeiten an der Stelle, partnerschaftlich, ja. Und dann kommt man schon hin, zu sagen, okay, ist das immer partnerschaftlich? Ist es immer eine Partnerschaft in dem Sinne? Was impliziert das? Und was ja nicht ausschließt, dass es nicht wachsen kann. Also jede Partnerschaft muss ja auch erstmal entstehen dürfen. Und deswegen spreche ich selber von einer Zusammenarbeit mit Familien, weil ich sage, das ist auch immer möglich, auch wenn ich vielleicht nicht so in einer beziehungsvollen Kontakt bin. Aber die Zusammenarbeit als solche ist möglich und das andere kann alles daraus wachsen. Und sich das einfach mal so ein bisschen, ne? Also ich sage jetzt auch nicht, das eine ist das Nonplusultra und das ist, also ich maße mir keine Deutungshoheit an, sondern ich sage, denkt einfach drüber nach, was tut ihr wirklich? Also das ist so, was drückt ihr auch mit Begrifflichkeiten aus und was löst es vielleicht auch im Gegenüber aus, je nachdem, wie ich was formuliere. Und das wirklich nicht nur als Worthülse zu nutzen, sondern mit Inhalten zu füllen, finde ich unglaublich wichtig.
Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir auch über diese Widerstände von Fachkräften reden, die sich auftun, wenn man dann hört, bedürfnisorientierte Zusammenarbeit, jetzt auch noch mit den Familien. Mit diesen Gedanken, ja, wo kommen wir dahin? Du schreibst das in deinem Buch, wir sind doch kein Elterngarten. Was können wir machen, damit wir uns auf diese partnerschaftliche Ebene begeben? Was braucht es abseits der Fachkräfte? Weißt du, was ich meine, worauf ich hinaus
Ja,
möchte?
ich habe eine Idee, weil ich hatte das tatsächlich jetzt noch mal wieder just im Seminar. Da ging es gar nicht ursprünglich um Elternarbeit, aber um die Zusammenarbeit mit Eltern. Jetzt nutze ich das auch gerade mit Elternarbeit, weil es da nicht tatsächlich gefallen ist. Es ging einfach um dieses unterschiedliche Umgehen mit Kindern, ob ich jetzt innerhalb der Familie mit dem Kind zusammen bin oder halt was dann in Krippe und Kita so stattfindet. Und ja, da fiel das dann auch, dass die Familie den Bedürfnissen des Kindes zu sehr entspricht. Und da merkt man ja immer wieder, dass also das Thema Bedürfnisorientierung meines Erachtens auch manchmal so falsch eingeordnet wird oder auch falsch verstanden wird. So dieses, ja, jetzt, es wird jetzt jeder Wunsch dem Kind erfüllt und das, ja, das Kind kann jetzt machen, was es will. Das hat keine Leitplanken, keine Orientierung mehr und das wird dann unter Bedürfnisorientierung gesetzt. Und ich glaube, das ist dann auch der Widerstand, der bei vielen Fachkräften entsteht, wenn ich jetzt noch sage, okay, jetzt spreche ich nicht nur von der bedürfnisorientierten Pädagogik mit Kindern, jetzt spreche ich auch noch mit von der bedürfnisorientierten Zusammenarbeit mit Familien. Und letztendlich geht es ja einfach darum zu sehen, jedes Verhalten hat einen guten Grund und hinter jedem Verhalten stecken letztendlich Bedürfnisse. Und die müssen wir aber differenzieren von dem Thema Wünsche. Das heißt, natürlich tragen Familien auch immer wieder viele Wünsche an mich heran. Und da wäre dann zu gucken, welches Bedürfnis steht dahinter? Was ist das, worum es wirklich geht? Und wo treffen wir uns da in der Mitte? Und geht es um Sicherheit, geht es um Orientierung, geht es aber vielleicht auch tatsächlich darum, ich möchte bis zu einem gewissen Grad auch mitentscheiden, was mein Kind anbelangt, ja, also das ist ja, das ist mehr als normal, würde ich jetzt mal sagen, weil ich habe ja auch Werte und Ideen und Vorstellungen als Familie, die mir wichtig sind. Und ich glaube, da ist es dann immer wieder so zu gucken, wo gehen wir auch aufeinander zu Wo finden wir im besten Fall eine gute Balance, um das auch miteinander tragen zu können und zu sagen zu können, darauf können wir uns miteinander verständigen. Und dazu gehört natürlich eine unglaublich hohe Dialogbereitschaft. Und letztendlich geht es ja nicht nur um die Bedürfnisse der Familien, es geht ganz zentral um die Bedürfnisse des Kindes, was dann in dem Moment ja von zwei Seiten, von zwei Systemen letztendlich in seiner Entwicklung begleitet wird. Und gleichzeitig haben wir aber auch Bedürfnisse als Fachkräfte. Und die haben genauso Raum. Ja, also, und das macht es aber vielleicht manchmal auch ein bisschen komplexer. Es lohnt sich, da aufeinander zuzugehen und eben nicht in diese Abwehrhaltung und dann, um mit dem Titel des Buches zu sprechen, eine Mauer aufzubauen, sondern wirklich auch zu sagen, okay, wie können wir aufeinander zugehen?
Ich denke, dieses Versuchen, die Bedürfnisse dahinter zu erkennen, ist auch ein guter Weg, um mit so Vorwürfen umzugehen, wo wir dann als Fachkräfte sehr rasch in so Rechtfertigungsstrategien verfallen.
Genau, denn das da bemühe ich ja tatsächlich in dem Buch. Das ist eine sogenannte Minimax-Methode. Das heißt, mach aus Vorwürfen Wünsche. Und hinter den Wünschen stehen letztendlich die Bedürfnisse, ne? Also das ist die sogenannte VW-Regel. Ich hoffe,
Erzähl
das
uns
ist
von
jetzt
der
keine.
VW-Regel.
Ja, das ist so dieses, ne? Also jeder Vorwurf, der an mich herangetragen wird, da steckt ja was dahinter. Das heißt also, ich habe so, ich glaube, ich habe das Beispiel tatsächlich im Buch so ein bisschen abgewandelt drin, aber das ist eins aus meinem eigenen Erleben. Also dieses, da kommt jemand jeden Morgen und möchte von mir, dass ich darauf achte, dass sein Kind frühstückt. Und ich weiß noch, dass ich damals irgendwann genau in dieser Position war und dachte, oh Herrgott, nochmal, denkt denn diese Person jetzt gerade, dass ich das nicht im Blick habe, dass ich nicht weiß, wann das Kind auch Hunger hat und dass ich nicht sowieso dafür Sorge trage, dass das schon passiert. Ne? Also es war wirklich dieses so, oh, werde ich hier überhaupt als Fachkraft ernst genommen? Ne? Und ich weiß noch genau, was das in mir damals ausgelöst hat. Und ich habe mich daran abgearbeitet. Also das war wirklich mit diesem Elternteil in dem Moment. Wann, ne? Hört das endlich auf? Und dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, was dann letztendlich der Game Changer war, aber ich hatte damals eine wundervolle Kollegin, die mir ein paar Mal immer mal wieder den Kopf zurechtgerückt hat. Eine erfahrene, ältere Kollegin. Und die dann irgendwann gesagt hat, sieh's doch mal anders. Und dann einfach diesen Perspektivwechsel zu machen. Und später habe ich dann noch mal so diesen Satz gelesen, jedes Elternteil möchte im Prinzip gut für das eigene Kind sorgen. Und dann brachte ich das irgendwann mal so zusammen und dachte, ja, diese Person, mit der ich mich damals so gerieben habe, letztendlich hatte die das schlichte Bedürfnis, dass es dem Kind bei uns gut geht. Und damit sie das selber für sich, also in einem Vertrauen auch tun konnte, brauchte sie das als Ritual zu sagen, ich übertrage jetzt die Verantwortung auf dich. Und das war nichts gegen mich, sondern diese Person brauchte das. Und es war nicht der Vorwurf, du hast das sowieso nicht im Blick, sondern es war schlicht und ergreifend die Botschaft, bitte sorg gut dafür, damit ich gut gehen kann. Das ist jetzt gerade das, was ich brauche an Sicherheit. Und dann bin ich ganz vertrauensvoll und kann mein Kind auch gut bei dir lassen.
Und ich glaube, es geht so oft darum, dass es nicht um uns persönlich geht oder dass es keine Angriffe an uns sind und dass wir keine guten Fachkräfte sind, sondern dass es da einfach um die Wünsche der Eltern geht, dass es dem Kind gut geht.
Und das immer im Rahmen der Möglichkeiten der Familien, ne? Also, und da bringt halt jede Familie auch ein bisschen was Unterschiedliches mit und da auch ja, einfach viel mehr stehen zu lassen, ohne zu bewerten. Das ist etwas, was mir auch sehr, sehr geholfen hat in meiner eigenen Zeit als Fachkraft. Und ich glaube, das war auch oft der Schlüssel zu den unterschiedlichsten Elternteilen. Also ich weiß noch, dass wir einmal eine riesen Beschwerde hatten. Da hatte eine Kollegin mit einer Mutter eine richtig, richtig derbe Auseinandersetzung. Und ich habe dann die Mutter halt gebeten zu einem Gespräch. Und nachher haben die Kolleginnen dann gefragt, wie hast du das denn hingekriegt? Die ist ja hier rausgeschwebt. Ne? Das war aber einfach erstmal nur, dass ich ihr zugehört habe und ihr signalisiert habe, wir machen hier nicht alles richtig und das, wir, bitte kommen Sie das nächste Mal. Die hat das auch übers Jugendamt gemacht und alles. Also wir hatten da richtig, richtig Ärger in der Bude. Und dann auch zu sagen, kommen Sie das nächste Mal zu mir. Nämlich nur, wenn Sie mir sagen, was jetzt gerade nicht passt, dann können wir gemeinsam nach Lösungen suchen. Und ich habe mit ihr vereinbart, weil sie das für sich dann auch eine Zeit lang brauchte, dass wir in regelmäßigen Abständen uns jetzt einfach zusammensetzen und gucken, wie hat sich das weiterentwickelt? Ist das für sie in Ordnung? Braucht sie noch was anderes? Und das hat sich nachher immer weiter verselbstständigt, dass das gar nicht mehr nötig war. Ja, also, aber auch da nicht so direkt in diese Konfrontation zu gehen, sondern auch zu sagen, ich höre Ihnen jetzt einfach mal zu. Was ist das denn gerade, was sie beschäftigt und was sie auch so ärgert? Also, und eben nicht direkt in diese Rechtfertigungshaltung zu gehen. Und ich glaube, das ist gerade in Konflikten mit Familien wirklich das, die Bereitschaft hinzuhören. Ganz wichtig.
Und mir hilft auch immer wieder der Gedanke, mir zu sagen, dass die Eltern, dass die Familien ihr Bestes geben, dass sie in diesem Moment zur Verfügung haben. Weil wir ja auch sehr schnell in Bewertungen verfallen oder meinen, wie es besser gehen würde. Wir meinen es auch gut und wir meinen es auch zum Wohle des Kindes, aber dann natürlich auch sehr schnell Bewertungen entstehen.
Ja, und dabei vergessen, welche Geschichte bringt vielleicht die Familie auch mit, ne? Also das ist mir auch immer wieder wichtig. Also so dieses, wir haben alle unsere Rucksäcke dabei und da sind Erfahrungen, Erlebnisse, Geschichten drin geschichtet und die lassen wir auch nicht einfach so hinter uns. Und manchmal ist es halt auch sehr wichtig und wertvoll. Ich werde nicht jede einzelne Geschichte von Familien erfahren, ja. Aber allein die Grundannahme, dass das so ist und dass das einfach aus diesem Erleben heraus entsteht. Also ich habe so ein Beispiel mit einer, auch mit einer Einrichtung, die ich beraten und begleitet habe. Und da sagte eine Kollegin so, diese Mutter ist aber auch so überhaupt nicht ehrlich zu uns. Die erzählt uns irgendeinen Mist und belügt uns. Und also es war wirklich dieser starke, krasse Vorwurf der Lüge auch im Raum. Und dann habe ich so gesagt, habe ich angefangen, mit diesem Team zu arbeiten. Was heißt denn eigentlich belügen? Was heißt es, eine andere Wahrheit zu erzählen? Also wenn man das mal versucht zu reframen und nochmal so ein bisschen anders zu formulieren, also auch hier wieder Wording, ne? Wie nutze ich das? Und wir haben nachher viel dann mehr oder weniger in einem Nebensatz, dass das eine Familie ist. Das war damals kurz nach der Wende hier in Deutschland, die von Ostdeutschland nach Westdeutschland gekommen ist. Und dann habe ich nur gesagt, wisst ihr eigentlich, aus was für Zwängen und Situationen diese Familie hier hingekommen ist? Es war gefährlich, die Wahrheit zu sagen. Und du erwartest, dass diese Person jetzt ganz offen auf dich zugeht, obwohl sie erst ein paar Monate hier ist und dir alles erzählt, mich wundert es nicht. Ne? Also, und mit diesem Perspektivwechsel war auf einmal ein ganz anderes Arbeiten mit der Familie möglich. Also so ein anderes Verstehen zu sagen, ach ja, so habe ich das noch nie gesehen. Und dann auch weg von dieser Bewertung des Belügens zu kommen, sondern zu sehen, welche Funktion hat es denn vielleicht? Vielleicht ist es auch erstmal ein gewisses Schutzverhalten, vielleicht ist es auch Unsicherheit, vielleicht ist es auch Vorsicht. Na, also.
Und du schreibst eben auch davon, dass Kinder wie Seismografen sind und das wahrnehmen und spüren, wenn wir Familien abwerten, ausgrenzen, belächeln. Und auch da noch einmal die Einladung, denke ich, hinzuschauen, hinzuspüren, okay, wie denke ich denn über die Familien?
Genau, und was macht das mit einem Kind, was bemerkt, dass die Fachkraft, die es ja eigentlich auch mögen will, ne, also auf einmal so schlecht über die Familie denkt und das Denken reicht. Also von wegen, es bekommt das Kind schon nicht mit, ich sage ja nichts. Das ist ein ganz großer Irrtum. Die Kinder sind Meister und Meisterin in der Wahrnehmung nonverbaler Feindzeichen, weil damit sind sie aufgewachsen. Wir haben ja zum Teil mit ganz jungen Kindern zu tun, wo die nonverbale Kommunikation noch das A und O ist. Und das dürfen wir nicht unterschätzen an der Stelle. Und das macht ganz viel mit Kindern, das zu merken. Und wir haben gerade so viel mit Diskriminierung zu tun, auf so vielen gesellschaftlichen Ebenen. Und wir sollten bei uns selber anfangen und gut hinschauen, was wir den Kindern vorleben.
Und
Weil da
deswegen
fängt es an.
denke ich, kommt auch diesen Reflexionsräumen so große Bedeutung zu. Und deswegen ist auch diese Teamarbeit so wichtig in diesen Momenten, wo man merkt, okay, ich begegne diesen Familien gerade nicht gleichwürdig. Und es ist schwierig für mich natürlich, neben 20 Kindern Elterngespräche zu führen zwischen Tür und Angel, aber dann zu sagen, okay, ich brauche einen Moment Verschnaufpause oder ich gehe mal kurz raus oder genau. Oder bekomme Supervision.
Ganz wichtig. Also ich denke, das ist, ich hatte das jetzt auch tatsächlich noch gestern im Seminar, wo es dann auch darum ging, dass es auf einmal so bewusst wurde, ja, wir haben jetzt so viel, was wir mitnehmen und es ist so viel, was wir gerne mit ins Team nehmen möchten. Und dann sagte eine Kollegin so schön, ja, wir müssen, bevor wir bei den Kindern dran sind, müssen wir eigentlich erst bei uns anfangen. Und wir erwarten, dass sie diese vielen kleinen Übergänge gut meistern. Aber wie machen wir das denn überhaupt? Wie klar sind wir uns überhaupt? Wie einig sind wir uns auch in manchen Dingen oder wie uneinig? Und dann sagte einer auch, das nervt mich jetzt gerade. Zu wissen, unser Team wird sich zum Sommer total verändern. Da bleibt zusammenarbeitsmäßig kein Stein auf dem anderen. Aber von den Kindern erwarten wir nachher, dass sie funktionieren. Wie soll das gehen, wenn wir nicht vorher uns zusammensetzen und uns über vieles klar werden? Und das ist genauso in der Zusammenarbeit mit Familien. Und ich hatte damals tatsächlich dieses, wie soll ich sagen, ich würde sagen, kleine Privileg dadurch, dass ich eine Einrichtung von der Pike auf neu aufgebaut habe, auch mit dem Team ganz neu angefangen habe. Wir mussten uns verständigen, weil sonst wäre uns die ganze Kiste in einem heillosen Chaos geendet, weil es waren 16 komplett neue Mitarbeitende, die noch nie vorher so zusammengearbeitet haben. Wir haben 85 neue Kinder mit Familien bekommen. Also, Und das wäre ohne Teamarbeit und Verständigung, wie wollen wir denn auch im Team zusammenarbeiten und was ist uns wichtig und was setzen wir wie um, niemals gelungen. Und ich bin meinem Träger sehr dankbar. Wir hatten tatsächlich fast 4 Wochen Vorlauf, bevor wir die ersten Kinder aufgenommen haben, wo wir wirklich Zeit für Teamarbeit hatten. Wir mussten natürlich noch viel einrichten in der Zeit, aber auch das schweißt ja zusammen. Auch das ist Teamarbeit, zu gucken, was kommt wohin und was ist uns wichtig und was brauchen wir, um unsere Arbeit konzeptionell auch gut umsetzen zu können. Und ich habe das als sehr bereichernd damals erlebt. Und deswegen weiß ich aber auch, wie wichtig diese Teamarbeit auf ganz vielen Ebenen ist. Und ja, alles, was mit konzeptioneller Arbeit zu tun hat, alles, was mit Qualitätshandbüchern zu tun hat, das sind ja immer so diese Momentaufnahmen, wo ganz viele erstmal so schon wieder Konzeption, ne? Aber genau das ist es. Genau darum geht es. Und ja, die gilt es auch, also auch Zusammenarbeit mit Familien gilt es konzeptionell zu verankern und nicht nur einfach zu machen.
Anja, was würdest du Fachkräften mit auf den Weg geben, die auf ihrem Weg bemerken, dass sie in der Vergangenheit Dinge nicht so professionell gemacht haben, die Scham spüren, die Schuld spüren, die merken, okay, das war nicht fein, das war nicht bedürfnisorientiert. Was würdest du diesen KollegInnen mitgeben?
Seid barmherzig mit euch selbst. Und zwar deswegen, ich denke, dass also ja zunächst erstmal vieles aus bestem Wissen und Gewissen stattfindet. Und auch ich habe nicht immer alles richtig gemacht. Ich würde heute im Nachgang auch hier und da sagen, ich würde auch einiges anders machen. Und das Wichtige ist aber, offen zu bleiben und bereit zu sein, sich zu reflektieren und sich auf diesen Weg einzulassen. Und dann immer wieder zu gucken, was kann ich tun, weil es ist nie zu spät für eine Veränderung. Also, und ein schlechtes Gewissen ist dabei nicht hilfreich. Guckt nach vorne und jetzt, wo ihr es wisst, versucht es von Tag für Tag immer wieder anders zu machen. Und dann werdet ihr euch sicherlich ab und zu dabei ertappen, dass nochmal irgendwas Altes anspringt und dann geht ein bisschen mit einem Lächeln mit euch selber um und sagt, okay, da hat es mich gerade wieder. Und wenn man anfangen kann, auch ein bisschen über sich selbst zu schmunzeln, ein bisschen über sich selbst zu lachen, ist das immer ein wesentlicher Schritt in die richtige Richtung, weil ich merke es dann schon mal. Und dieses Ertappen ist der erste Schritt in die richtige Richtung.
Anja, eine letzte Frage zum Schluss. Wenn es eine Bildungsfee, eine Wünschefee geben würde und du hättest einen Wunsch frei für das Bildungssystem, welcher Wunsch dürfte für dich erfüllt werden?
Oh. Okay. Für das Bildungssystem hätte ich dann erstmal den Wunsch, dass ich noch mindestens 100 weitere Wünsche frei hätte.
Es gibt bereits 100 Wünsche an die Bildungsfee, schon die 101
Ich weiß.
Folge.
Ich glaube, mit Wünschen ist es tatsächlich nicht mehr getan. Also, das ist
Ja.
mein großer Wunsch ist, dass es uns gemeinsam mit allen Verantwortlichen aus unterschiedlichsten Ebenen, sei es Politik, Wirtschaft etc., endlich gelingt, die Kinder so ernst zu nehmen und dass der Satz, die Kinder sind unsere Zukunft, gelebt wird und kein dahergesagte Floskel ist. Und so erlebe ich das heute. Und das wäre mein großer Wunsch, die Kinder wirklich als unsere Zukunft zu begreifen und alles dafür zu tun, dass sie in einer Welt leben können, die wir ihnen nicht in Schutt und Asche hinterlassen. Das ist ein verdammt großer Wunsch, das ist mir klar.
Und dafür braucht sie jeden Einzelnen, jede Einzelne.
Ja, und das ist das, um nochmal auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen. Das ist genau das, was mein innerer Antrieb ist, woher ich meine Kraft nehme, nicht nachzulassen und zu sagen, ich mache weiter und ich setze mich dafür ein und das ist mir wichtig, weil ich es wirklich, ich würde gerne noch ein bisschen was davon erleben, dass es noch mehr gelebt wird. Ich weiß, dass ich für manches sehr wahrscheinlich nur noch Grundsteine mitlegen werde, weil ich glaube, im Moment ist der Mensch für den wahren Frieden noch nicht gemacht. Aber ich möchte meinen Teil dazu beitragen.
Anja, und danke für diese Grundsteine, die du legst. Ich glaube, da gibt es gerade gar nicht mehr hinzuzufügen. Ein von Herzen kommendes und ehrliches Danke.
Danke nochmal für die Einladung. Ich merke gerade eben, dass ich unglaublich tief berührt bin. Dankeschön.
Danke.
Wie immer hoffe ich so sehr, dass du dir ein paar Impulse aus dieser Podcast-Folge mitnehmen kannst. Lass uns dazu auch sehr gerne in den Austausch kommen. Du bist sehr herzlich eingeladen, mir deine Gedanken zu dieser Folge zu schreiben, aber auch gerne Feedback oder Änderungswünsche, Themenwünsche zum Podcast mir zukommen lassen. Ich wünsche dir nun von Herzen einen guten, entspannten, langsamen Start in das neue Arbeitsjahr. Geht es ganz langsam an, meine Lieben. Lasst euch Zeit für Beziehungsaufbau, Beziehungspflege, für das gegenseitige Kennenlernen und sanfte Ankommen. Alles Liebe für dich und denk daran, deine Arbeit ist so unglaublich wertvoll. Du bist so unglaublich wertvoll. Deine Lisa.